Da müssen wir uns gleich nachziehen, wenn sie wieder reinkommt, dann müssen wir für sie beten, weil die Jude, die fährt morgen nämlich nach Hamburg. Der Herr hat ihr gesagt, sie soll in Hamburg erstmal in den Dienst reingehen und morgen fährt sie erstmal hin zum reinen Schnuppern und ich würde gerne, lag mir vorne auf dem Herzen, für sie zu beten. Gut, wenn sie wieder da ist, beten wir für sie. Vorher möchte ich noch gerne auch für die Jungschau, für die Kinder beten, das ist mir auch gerade wichtig. Vater, ich danke dafür, dass jetzt unsere Kinder und die Jungschau unterwiesen werden, Herr, danke dafür, dass Christine und Naomi, Herr, die Dinge so auf dem Herzen haben, Herr, und ich danke dafür, dass du da bist. Und ich freue mich darüber, dass du da bist, Heiliger Geist, und dass du jetzt Christine und Naomi Weisheit gibst, Kraft gibst und wirklich sprichst. Ich danke dafür, dass du da bist, um mich zu gebrauchen, um hier zu sprechen. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ah, da ist sie ja. Judith, gut, dass du da bist. Komm zu uns, wir wollen für dich beten, weil du ja morgen losziehen willst. Meine Judith geht erstmal, wie gesagt, erstmal für 3 Tage weg und schnuppert rein. Es ist ein ganz besonderer Ort. Sie braucht ganz besonders Gottes Schutz und vor allem braucht sie die Gewissheit von Gott da zu sein, also da zu sein, wo er sie haben will. Ich bin davon überzeugt, wenn man da ist, wo Gott einen haben will, wenn man an dem richtigen Ort steht im Leben, dann ist es egal, wo der Ort ist, okay? Himmel ist da, wo Jesus ist. Das heißt, in Syrien ist Himmel, wenn Jesus da ist, okay? Himmel ist unabhängig von einem Ort oder von der Zeit, Himmel ist da, wo Jesus ist. Und genau. Und lieber Vater, streckt eure Hände aus und segnet sie. Lieber Vater, ich bitte dich darum, dass du Judith, Herr, morgen auf dem Weg nach Hamburg segnest. Vater, ich bitte darum, dass du sie beschenkst dort mit deiner Gegenwart und dass sie weiß, dass sie in dir dort ruhen kann, Herr, dass sie weiß, dass sie von dir kommt, Herr. Ich danke dafür, dass sie sich diesen Ort jetzt angucken darf und dass du ja, Himmel auf Erden sein lässt, Herr, da wo du bist. Ich preise dich, Vater, und ich danke dir, Herr, dir gebührt die Ehre. Danke, Jesus, für das wundervolle Werk, das du in Judith begonnen hast, für das Werk, das du vollendest, Jesus. Ich danke dir. Danke, Herr, für deine Zusage, immer da zu sein. Danke, Jesus. Amen. Okay, überdenke die Kosten. Das ist das Thema der Predigt. Frage an euch, also sowas sagt ja heute keiner mehr. Okay, überdenke die Kosten war ein Titel, den ich hier halt, ich kenne diesen Titel oder ich kenne diese Aussage, kenne ich aus der Bibel, ist halt so eine ziemlich biblische Aussage. Frage an euch, wie wird man heute sagen, überdenke die Kosten? Also wenn ich jetzt, ja, mal angenommen, einer von euch würde ein Haus bauen wollen, würde auch noch sagen, also würde dann jemand sagen, überdenke die Kosten, mein Sohn? Oder was würde man da sagen? Bitte? Okay, Kosten überschlagen, ja. Das ist mal Altdeutsch. Ausrechnen. Oder was würdet ihr sagen, Jugendliche? Hey, check up, was es kostet. Ob du es bezahlen willst, kannst du das leisten? Okay, kannst du das leisten? Willst du bezahlen? Willst du das bezahlen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine frei erdachte Geschichte von Max Mustermann. Okay, Max Mustermann, 26 Jahre alt, ist ledig, hat keine Kinder, wohnt in Mindeln, Ortsteil Leteln. Okay. Max kommt aus Porta Westfalica, also seine Eltern kommen aus Porta Westfalica. Er ging zur Realschule in Porta Westfalica, hat eine Berufsausbildung zum Industriemechaniker gemacht bei Melitta in Minden und arbeitet aktuell in der Dreherei in Espelkamp. Das ist Max Mustermann, okay? Es ist ein ganz normaler junger Mann, so einer, dem man halt irgendwo auf der Straße begegnen könnte. Eines Tages geht Max Mustermann, der geht durchs Wiengebirge und geht durch den Wald, geht am Kaiser-Wilhelm-Denkmal vorbei, und Richtung Espelkamp. Und dann kommt er irgendwann zu Wittekensburg und entdeckt dort, bei der Wittekensburg, hinter einem Gebüsch, irgendeine seltsame Kiste. Er denkt sich, was ist das? Hier ist eine Kiste hinter einem Gebüsch. Er guckt rein und sieht einen Schatz. Ein großer Schatz. Okay, wahnsinnig, wahnsinnig viel drin. Wahnsinnig viel Gold, Edelsteine. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ein richtig, richtig großer Schatz. Und Max denkt sich so, wie komme ich ran an diesen Schatz? Okay? Wenn ich jetzt allen Leuten sage, hey Leute, hier ist ein Schatz, dann hat er davon erstmal gar nichts. Okay? Vielleicht maximal 5% oder so, lohnt sich ja überhaupt nicht. Deshalb denkt er sich so, hey, ich kaufe die Wittekensburg. Max ist ja 26 Jahre alt, mittlerweile hat er schon seit 10 Jahren seit 8 Jahren seine Lehre fertig gemacht. Hat eine kleine Wohnung, hat ganz viel angespart, er denkt sich so, ich kaufe die Wittekensburg. Okay, ich kaufe die Wittekensburg, so ein Grundstück und dann, ne, ist der Schatz mein. Dann ist alles, gehört alles mir. Und so versteckt er den Schatz und läuft nach Hause. Auf dem Weg nach Hause fängt er an zu träumen, okay? Und die nächste Nacht träumt er oder träumt schon, wie er in dem Geldregen schwimmt, okay? Wie er träumt von dem großen Reichtum. Denn der Schatz gehört ihm, okay? Der Schatz gehört ihm, ist zum Greifen nah. Am nächsten Morgen wacht er auf und fühlt sich reich, weil er hat einen Schatz, okay? Max fühlt sich reich, er hat einen Schatz. Und was macht ein reicher Mann? Erstmal ordentlich frühstücken, okay? Und dann schaut sich Max um in seiner kleinen Wohnung in Lethal und sieht, so eine Wohnung für einen reichen Mann, das geht gar nicht. Außerdem fährt Max ein Polo. Ein reicher Mann ein Polo, das geht gar nicht. Also, ne, macht Max Nägel mit Köpfen und kauft sich ein großes Haus, ein ordentliches Auto, nimmt dafür einen kleinen Kredit auf und genau, erstmal ein ordentliches Haus und ordentliches Auto. Immerhin ist Max ein reicher Mann. Okay. Das geht alles gut, bis zu dem Moment, an dem Max sein Darlehen erstmal bezahlen muss. Okay, das geht vielleicht eine Woche oder zwei gut, und irgendwann merkt er plötzlich, ups, ich habe kein Geld. Mein ganzes Geld ist weg. Und dann begreift Max erst, dass er da einen Schritt übersprungen hat. Okay, Max merkt, oh Mann, ich habe all mein Erspartes und mehr als das habe ich investiert, um ein fettes Haus zu haben und ein Auto zu haben. Aber ich hab vergessen, mir die Wittekensburg zu kaufen. Und die ist doch gerade so günstig. Das heißt, Max muss erstmal zusehen, dass er aus der Schufa rauskommt. Er muss erstmal zusehen, dass alles wieder abstößt, wieder irgendwie ein Kapital rankommt. Das ist ein ganz langer Prozess, bis Max wieder hinkommt, um sich die Wittekensburg zu kaufen, damit halt auch den Schatz erwerben zu können. Die Bibelwisser unter uns, die wissen, dass ich mir die Geschichte nur teilweise selbst ausgedacht habe. Okay? Und dass es dahingehend ein Beispiel aus der Bibel gibt. Jesus sagt das. Das ist also nicht, ist nicht ganz meins. Okay? Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz weiter wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Okay? Er verkaufte alles, was er hat. Alles, was er hat, um sich den einen Acker zu kaufen, weil er wusste, in diesem einen Acker steckt der Schatz. Und diesen einen Acker zu erwerben, das ist Prio 1. Den will ich haben, okay? Da will ich rein. Soll meiner sein. Aber um diesen Acker zu erwerben, musst du alles geben, was du hast. Und keinen Cent weniger. Keinen Cent weniger. Alles. Das ist die Forderung, die Jesus hat. Und hier kommt halt hier hat Jesus das Ding mit Überdenke die Kosten geschrieben. Lukas 14, Vers 28. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setze sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Wir haben einen Schatz im Himmel. Okay, wir haben einen Schatz, also jetzt auch hier auf der Erde in Christus. Und dieser Schatz erfordert von uns, dass wir unser ganzes Leben dort hineingeben. Vers 27, oder Entschuldigung, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Okay, das, was hier, das ist jetzt die Neu-Genfer-Übersetzung, was da mit zurückstellen steht, das übersetzt die Elbefelder oder der Schlachterübersetzung mit hassen. wenn du nicht hast, Vater und Mütter, Frau und Kinder. Okay, wenn dir irgendwas wichtiger ist in deinem Leben, irgendwas wichtiger ist als das Reich Gottes, als Jesus, dann kannst du ihm nicht folgen. Es ist unmöglich. Dann sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich finde das so super, dass wir heute ein Kreuz hier haben. Achtung. Kreuz tragen heißt sterben. Das heißt, sich selbst verleugnen. Sich selbst ganz zurücklassen. Jesus spricht mit den Jüngern über das Reich Gottes. Er spricht darüber, dass er sterben muss. Da kommen seine Jünger zu ihm und sagen, Herr Jesus, kannst du nicht machen. Wieso sterben? Das sei ferne von dir, Jesus. Das soll dir nicht passieren. Du sollst nicht sterben. Jesus ist ganz konkret zu Petrus, der sagt, geh weg von mir, Satan. Du wirst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was heißt selbst verleugnen? Habt ihr eine Idee dafür, was Jesus damit sagt, wenn er sagt, dich selbst verleugnen? Meine Wünsche niederlegen, ja. Virginia? Mhm. Genau, alles, was dich ausmacht, was du bist, muss sterben. Bei dem Wort verleugnen, dann klingelt es bei mir sofort. Ich denke sofort an den Petrus, den böse, böse Petrus, der Jesus verleugnet hat. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich habe nichts zu tun mit Dietrich Wölk, geboren in der ehemaligen UdSSR, Kirgisistan. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Okay? Denn Dietrich Wölk ist am Kreuz gestorben. Okay? Und ich verleugne mich selbst. Wisst ihr warum? Weil ich nichts zu geben habe. Und alles, was ich zu geben habe, ist Zerstörung. Und wenn du glaubst, du kannst Gott mit deinem Leben, mit deinem Sein, so wie du bist, irgendwas zurückgeben, dann täuschst du dich. Da ist nichts. Da ist nichts, was du ihm geben kannst. Da ist nichts. Paulus sagt das so schön in die Römer, er sagt, das Fleisch, okay? Das Fleisch, in dem du wohnst, die Sünde wohnt in diesem Fleisch, also in deinem Körper. Das heißt, du bist vollkommen unfähig, irgendwas Gutes zu tun. Und daher diese Notwendigkeit, sich selbst zu verleugnen, zu sagen, hey, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich stimme überein mit dem Urteil Gottes über mein Leben. Okay, ich stimme überein mit dem Urteil Gottes über mein Leben. Er hat gesagt, du bist ein Sünder. Ich sage, ja, Amen. Deshalb nehme ich das Kreuz auf mich. Okay, ich nehme das Kreuz auf mich und ich sterbe. Gott sei Dank muss ich nicht selbst sterben und Jesus ist für mich gestorben. Er hat dieses Urteil für mich getragen, okay? Aber ich stimme überein mit diesem Urteil. Ich werde eins mit Gottes Urteil über meinem Leben. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber an dieser Welt sein Leben loslässt, die wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Es ist vollkommen notwendig, zu sterben, sich selbst zu verleugnen und täglich das Kreuz mit sich zu tragen. Okay? Denn dann wirst du viel Frucht bringen. Dann wird der einzig Wahre, der Ewige in dir wohnen und Frucht bringen in deinem Leben. Aber wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu zahlen, dich selbst zurückzustellen, dich selbst zu verleugnen, dann kannst du diesen Schatz nicht erben. Okay? Dann kannst du noch so viel beten: Herr, ich will dir dienen, Herr, ich will erfüllt werden, Herr, ich will Kraft haben, ich will Zeichen und Wunder sehen. Aber wenn du dich selbst nicht verleugnet hast, dann hast du die Bedingung nicht erfüllt. Du hast den Kaufpreis nicht bezahlt. Daher diese Notwendigkeit. Ich habe letzten Wochen hatte ich ganz oft über das Reich Gottes nachgedacht. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich habe es auch den Jugendlichen schon ein paar Mal erzählt, deshalb könnt ihr euch ruhig die Ohren zuhalten, wenn es euch schon nervt. Der Schatz, Jesus sagt, dieser Schatz, das ist so wie mit dem Himmelreich. Okay? Es ist das Reich Gottes, ist wie ein Schatz. Okay? Wenn du in dieses Reich hinein willst, musst du alles geben, was du hast. Wenn du Teil dieses Reiches sein willst, musst du wirklich alles aufgeben. Und Jesus erzählt mal den Jüngern ein Gleichnis. Okay, und dieses Gleichnis, das finden wir zweimal, ich meine mindestens zweimal im Neuen Testament, und ich finde das hier im Lukas-Evangelium ein bisschen detaillierter und ein bisschen schöner beschrieben. Da sagt Jesus, ab Vers 12, ein Mann aus vornehmer Familie reist in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Okay, ein Mann aus einer vornehmen Familie. Habt ihr eine Idee, wen Jesus damit meint? Irgendeinen Vorschlag? Ihr wisst es schon, deshalb müsst ihr jetzt den Mund halten. Genau, Jesus spricht von sich selbst. Das heißt, er sagt, ein Mann aus einer vornehmen Familie reist in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Okay, vor der Abreise rief er seine 10 Diener zu sich und gab ihnen Geld, indem er jedem einen Pfund arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Das war jetzt Vers 13, jetzt ein bisschen klein geschrieben hier. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Jesus selbst, der Sohn Gottes, geht in den Himmel, um vom Vater zum König gekrönt zu werden. Zum König über sein eigenes Land, okay? Und jetzt beschreibt Jesus hier, dass er seine Diener zur Seite nahm und dann ihnen Talente gegeben hat, ihnen Verantwortung gegeben hat und gesagt hat, sie sollen damit umgehen, sie sollen damit handeln, sie sollen darin leben. Worauf ich hinaus möchte, Jesus beschreibt ein Königreich. Er schreibt von seinem Königreich. Okay? Er sagt, das ist mein Königreich. Er sagt, ich bin König in diesem Königreich und niemand sonst. Und wer Teil dieses Königreichs sein will, muss sich selbst verleugnen. Das heißt auch so viel wie, der muss meine Herrschaft anerkennen. Okay? Der muss einfach bekennen, Jesus ist der König. Denn es gab Menschen, hier in Vers 14, es gab Menschen, doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Es gibt Menschen, die nicht wollen, dass Jesus der Herr über ihr Leben ist. Die Herrschaft Jesu über dein Leben leugnen. Hier ab Vers 15 bis 26, da spricht Jesus mit seinen Dienern, mit denjenigen, die, also er spricht mit ihnen darüber, darüber, was sie mit ihren Talenten, mit ihren Anvertrauten gut getan haben. Und abhängig davon bekommen sie Verantwortung. Und hier Vers 27 sagt er, und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Das sind krasse Worte. Bringt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Jesus beschreibt sich selbst als König oder ja, er ist der König. Und er als König regierte über ein Königreich. Und er sagt, der Preis, um in dieses Königreich reinzukommen, ist sich selbst zu verleugnen. Okay, alles aufzugeben, was du hast. Er ist alleiniger Herrscher in diesem Königreich. Als ich dieses Gleichnis gelesen habe, dann musste ich an die Predigt von Jesus denken. Jesus hat damals gesagt, also wenn beschrieben ist, was Jesus lehrte oder was er predigte, steht da ganz oft in der Bibel, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Okay, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Eine neue Herrschaft, okay, ein neues Königreich ist nah herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um, okay, endet euer Leben. Und jedes Mal, wenn ich das so lese, dann klingt das für mich viel mehr wie eine Warnung. Also Jesus hat nicht gesagt, tut Buße, damit ihr gesegnet werdet, oder tut Buße, damit ihr gesund werdet, tut Buße, damit ihr reich werdet, sondern er sagte, tut Buße, Leute, denn das Reich Gottes, okay, hier, Vers 27 ist nah herbeigekommen. Unser König kommt bald wieder. Und er fordert uns auf, Buße zu tun. Unser Leben auszurichten und den Kaufpreis zu bezahlen. Das hier, was ich hier, also die letzte Passage, die ich hier für euch habe, ja, das ist die letzte Passage. Das ist eine Art Mutmache, eine Art Weg. Ein Weg, wie wir unser Leben ausrichten können. Ich habe hier eine Verheißung gefunden in 1. Johannes 3, 1 bis 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Was ich hier entdeckt habe, ist eine Zusage. Okay, die Zusage ist hier in Vers 3. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Und daher habe ich das Privileg, euch diese Hoffnung mitzugeben. Okay, ihr seid Kinder Gottes. Okay, ihr seid Kinder Gottes und das ist erst der Anfang. Haltet fest an dieser Hoffnung. Okay, haltet fest an dieser Hoffnung. Wenn ihr an dieser Hoffnung festhaltet, dann passiert Folgendes. Dann haltet ihr euch fern von jeder Sünde. Dann wird euer Leben verändert, dann wird euer Leben anders. Okay, dann deshalb haltet fest an dieser Hoffnung. Drei Dinge, die ich euch mitgeben wollte. Auf der einen Seite ist da der Kaufpreis, den wir zahlen müssen. Okay, dieses Bewusstsein, keine halben Sachen zu machen. Dieses Bewusstsein, wirklich ganz für Jesus zu leben. Um teilhaben zu können am Reich Gottes. und keine halben Sachen zu machen mit ihm. Sache Nummer zwei ist, Jesus kommt bald wieder. Okay, er kommt bald wieder. Er kommt bald wieder mit seiner Gerechtigkeit und dann gilt seine Gerechtigkeit hier auf der Erde. Okay. Und Teil Nummer drei ist, haltet fest an der Hoffnung, die wir haben. Haltet fest an der Hoffnung, weil wenn ihr festhaltet in dieser Hoffnung, an dieser Zuversicht, dass wir heute schon Kinder Gottes sind, dass wir noch weit viel mehr haben werden in Ewigkeit, okay? Dass wir noch weit viel mehr haben werden, wenn Gottes Reich in dieser Erde durchgebrochen ist, wenn es vollständig da ist. Wenn ihr heute schon daran festhaltet, an dieser Hoffnung, an dieser Zuversicht, dann haltet ihr euch fern von jeder Sünde. Dann diese Hoffnung wird euer Leben verändern. Diese Hoffnung, die wird euer Leben vollkommen umkrempeln. Ich muss dabei immer wieder an Jesus selbst denken, das Mittel, wie Jesus das Kreuz erduldete, also die ganze Schmach und den ganzen steinigen Weg, die Kreuzigung erduldete, okay? Da fragt man sich, ja, wie macht er das? Wie hat er das geschafft? Und ja klar, gut, Jesus war Gottes Sohn, der war super cool drauf und der konnte das natürlich. Da heißt es aber hier Hebräer Kapitel 12. Da heißt es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch aus den Söhnen, also Entschuldigung, habt die Ermahnung vergessen, die zu euch aus den Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering. Ach, tut mir leid. Okay, ich fange mal von vorne an. Also Hebräer Kapitel 12. Ab Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns zum leichten Stricken die Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettkampf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Ich möchte euch nochmal, also wenn ihr eure Bibel dabei habt, es ist extrem sinnvoll, jetzt mit reinzugucken. Denn da heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen. Jesus hat geahnt, er wusste, was ihn erwartet. Er wusste, ihn erwartet große Freude. Er wusste, ihn erwartet die Ehre bei Gott. Okay? Der rechte Platz. Und hier heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, okay? Wegen der Freude, die auf ihn gewartet hat, hat er gesagt, es ist es wert, okay? Ich will es tun. Also möchte ich euch hier die Freude aufzeigen, die vor euch liegt. Eure Augen ausrichten auf die Dinge, die uns erwarten im Himmel, in dem Reich unseres Königs. Und Mut machen, diesen Kampf, diesen Lauf wirklich mit Mut zu laufen. Der Preis, den wir zu bezahlen haben, ist, er scheint oft sehr hoch zu sein. Ich muss niemandem von euch erzählen, dass sich das wirklich lohnt, diesen Preis zu bezahlen. Und ich möchte euch herausfordern, diesen Preis wirklich gern zu bezahlen und dieses Leben wirklich gern hinzugeben, euer Leben wirklich gern hinzugeben, um teilzuhaben am Reich Gottes. Um wirklich teilzuhaben am Reich Gottes, nicht das schon hier und heute. Amen.
Ja, ich möchte einfach alle ermutigen, dass wenn ihr vielleicht auch dadurch angesprochen seid oder ja, den Gedanken habt, dass ihr wieder neu oder vielleicht sogar zum ersten Mal diesen Schritt wagen wollt, dass ihr alles geben wollt, um in dieses Reich zu bekommen, dann ja, vielleicht, ihr könnt alleine beten, aber es ist immer wieder auch gut, sich jemanden zu suchen, mit dem man zusammen beten kann.